Freund von Jesus. Ist es nicht schön? Welch ein Freund ist unser Herr. Und wir sind Gottes Freunde. Und Freunde, die unterhalten sich, die plaudern, die genießen das Leben. Die machen sich eine gute Zeit, Freunde. Die grillen zusammen, die spielen zusammen, die arbeiten zusammen, die kämpfen zusammen, die verlieren zusammen, die ermutigen und stärken sich gegenseitig. Das sind Freunde. Welch ein Freund ist unser Jesus. Heute ist mein Thema: Gott kann dir überall begegnen. Gott trifft dich überall. Kannst hinlaufen, wo du willst. Kannst machen, was du willst. Er erwischt dich. Gott hat Füße. Er läuft uns nach. Er verfolgt uns. Er kommt dorthin, wo keiner hinkommt. Bevor ich zu diesem Thema was sage und was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, ein paar starke Gedanken möchte ich durch euch noch einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein: Gott will dich persönlich haben. Also nicht nur so ein Bekannter, ich kenne Gott. Nein, er will dich persönlich kennen. Er will persönlich mit dir Gemeinschaft haben. Also das Persönliche, nicht nur wir kennen uns, ich habe ihn gesehen oder ich bin ihm begegnet. Nein, persönlich. Der Schwerpunkt wird auf das Persönliche liegen. Dann am Samstag: willst du Gott verstehen? Gott ist so ein geheimnisvolles Wesen. Willst du Gott persönlich kennenlernen und verstehen und denken, auf seine Gedanken reinkommen? Denn seine Gedanken sind ja nicht unsere Gedanken, aber man kann Gott verstehen dann. Wenn man viel Gemeinschaft mit ihm hat, dann versteht man ihn besser. Dann am Sonntag wird das Thema sein: das Ziel muss dein Leben bestimmen. Hast du ein Ziel? Hast du eine Wegweisung, eine Richtung? Hast du etwas angepeilt in deinem Leben, was du sagst, also das will ich verfolgen, auf Gedeih und Verderb. Ich will dorthin kommen. Wenn nicht heute, dann morgen, dann übermorgen, irgendwann. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das habe ich noch gar nicht, aber ich strecke es vor. Ich weiß, in der Richtung ist es. So, Gott, nein, ich habe noch was, das Glaubensseminar. Ich lade euch also ganz herzlich zu dem Glaubensseminar mit Josef Hetschkog. Von Mittwoch, den 26. bis Donnerstag, sind ja nur zwei Tage, Donnerstag, 27. Oktober, jeweils 19 Uhr. Mittwoch um 16 Uhr ist hier keine Veranstaltung. Da wird der Chor hier üben. Also abends 19 Uhr und Mittwoch und Donnerstag 19 Uhr. Wir wollen lernen, auf Gott zu hören. Und Bruder Hetschkog, ja, er hat viele Jahre selbst Gott gesucht, nach Gott gefragt. Er war Pastor schon in den jungen Jahren, aber er war nicht glücklich. Man kann Pastor sein, man kann einer Gemeinde dienen und man kann seinen Gott doch nicht kennen. Kennst du Jesus? Kennst du den Herrn? Kennst du den Heiligen Geist? Und ist darin beschäftigt, ich möchte Gottes Stimme hören. Ich möchte nicht nur die Bibel lesen und verstehen. Nein, ich möchte wirklich ihn persönlich kennen. Seine Schafe hören seine Stimme. Das wollte er ganz persönlich entdecken. Das war lange Suchen, aber irgendwo kam dann der Durchbruch. Und das alles, was er erlebt und erfahren hat, das wird er weitergeben. Und er ist nicht mehr der Jüngste, hat also reiche Lebenserfahrung und kann uns einiges noch mitteilen. Also ich freue mich, dass er da ist und ich lade euch ganz herzlich ein. Gott kann dir überall begegnen, ist mein Thema. Gott ist überall, von allen Seiten umgibst du mich, heißt es einmal in der Bibel. Also du bist in Gott eingebettet. So wie das Embryo in der Mutterschoß, so bist du in Gott eingebettet. Du kannst von Gott gar nicht weglaufen. Zuerst einmal ein paar Bibelworte. 5. Mose 4, Vers 39. Unser Gott ist über uns. Er ist der Herr, der oben im Himmel und unten auf der Erde ist. Er ist der Gott über uns. Also er ist überall. Dann 5. Mose 33, Vers 27. Gott ist unter uns. Deine Wohnung ist in Gott der Urzeit und unter seinen ewigen Armen ruhe ich. Also wir sind in Gott, wir sind von Gott umgeben. Überall triffst du Gott, kannst hingehen, kannst nach links gehen, ist Gott links, er ist rechts, er ist vorne, er ist hinten, er ist überall. So, weiter. Unser Gott ist vor uns und hinter uns. Das lesen wir in 2. Mose 13, Vers 21. Der Herr zog vor ihnen her des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Also, Gott ist Tag und Nacht bei einem. Er lässt einen nicht aus. Und der Prophet Jesaja sagt, Kapitel 52, Vers 12, eure Nachhut ist der Gott Israels, also der hinter dir nachgeht, der dich aufpasst, wie eine Mutter den Kinderwagen schiebt. So ist Gott, der uns schiebt, der uns vorwärts bringt. Also das ist die Vorstellung von Gott. Dann, wenn ich weiterlese, unser Gott ist um uns her. Psalm 34, Vers 7, aber das steht natürlich von Engel. Aber der Engel des Herrn, das ist Jesus, Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und befreit sie. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Unser Gott ist uns nahe. Psalm 145, Vers 18. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Du musst noch nur rufen, Jesus, und schon ist er da. Du musst nicht denken und fragen, ist er gegenwärtig, ist er nicht gegenwärtig. Er hat es versprochen, er hat es verheißen, er ist gegenwärtig. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Ruf ihn an, so wie am Telefon. Da musst du nicht lange Distanzen fahren und sagen, jetzt wie komme ich zu Gott hin. Manchmal, wenn ich telefoniere, da fragen Leute, ja, wo bist du? Das hört sich so nah an. Wenn du mit Gott sprichst, das hört sich ganz nah an. Er ist gerade da, gerade um die Ecke. Unser Gott ist bei uns. Matthäus 28, Vers 20. Sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Vollendung des Zeitalters, bis an der Weltende. Ich bin bei euch. Das ist Gott, also von überall ist er da. Und dann unter Gott, unser Gott ist unter uns. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Stell dir mal vor, Gott wohnt in dir. Also, dann kannst du gar nicht weglaufen. Der ist näher als die Luft, die du atmest. Psalm 139, Vers 7 und folgende Verse. Wohin soll ich gehen von deinem Geist? Wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette dich mich bei den Toten, siehe, da bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, also Japan oder was weiß ich da hinten irgendwo, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich leiten. Also wo will ich hingehen? Wo willst du hingehen von Gott, wenn du weglaufen möchtest? Kannst, probierst, aber du stoßt immer überall auf ihn. 1. Mose 11, Vers 5. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Also Gott kommt runter sogar. Wenn du denkst, du kannst was gegen Gott unternehmen, er kommt runter und guckt mal, was du da machst. 1. Mose 18, das ist auch eine Geschichte mit Sodom und Gomorra. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mir gekommen ist, oder ob sie es nicht so seien, damit ich es wisse. Also Gott überzeugt sich, wenn er etwas tut, immer selbst. Er braucht keine Aufklärer, er braucht keine Informanten. Er sagt, ich gehe runter und guck mal, ob das wirklich das Geschrei, ob das echt ist oder nicht echt ist, was die Sodomiter veranstalten. Und wie weit die Menschenkinder beim Turm zu Babel sind. Also, Gott ist immer der Daseinende. Ich bin, der ich da sein werde. Derselbe immer. Deshalb heißt es auch von Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also, er ist immer derselbe. Und er ist sogar Mensch geworden und war auch immer noch derselbe. Überall ist er gegenwärtig, in der Schöpfung, in der gesamten Natur, bei den Menschen und bei uns. Indem wir atmen schon und leben und alles, was da lebt, bei dem ist Gott. Also das ist ein bisschen schwierig zu begreifen, warum muss ich mich denn bekehren noch überhaupt, wenn er schon überall da ist, wenn er mich verfolgt und so weiter. Der Mensch muss ihn einladen und aufnehmen, das ist also eine Voraussetzung. Gott drängt sich niemand auf, aber er ist da. Er ist da, sagt, Kind, ich will mit dir gehen, ich will dir helfen, ich will dich entwickeln, ich will für dich arbeiten, ich will für dich kämpfen, ich will für dich da sein. Der Mensch ist der einzige oder das einzige Wesen, das Gott aufnehmen muss. Die Schöpfung hat ihn, die Natur hat ihn, die Welt hat ihn, die Erde hat ihn, der Kosmos hat ihn, aber der Mensch muss ihn aufnehmen extra, weil er ist ein Gegenüber von Gott, der Mensch. Ich will den Menschen machen, hat der Herr gesagt, dass mir gegenüber ist ein Bild, mein Ebenbild. Der Mensch muss ihn suchen, er ist da, aber gesucht muss er werden. Wo bist du? Kennst du diese Geschichte, wenn die Kinder spielen, die halten die Augen zu und sagen, such mich. So ähnlich sind wir auch. Wir halten uns die Augen zu, such mich, wo bin ich? Bin da. Der Mensch muss sich Gott öffnen, weil der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott ausschließen oder einschließen kann. Der Mensch muss Gott sein Herz geben. Der Herr vergewaltigt den Menschen nicht. Der Herr vergewaltigt die Menschen nicht. Der große Gott sieht mich wirklich, wo ich bin und wie ich bin. Ich kenne dich, ich weiß deine Werke, deine Arbeit, ich weiß deine Gedanken von Ferne schon und ehe du aussprichst, weiß er schon alle Worte, die ich sagen werde. Auch wenn es noch so unscheinbar ist, er kennt mich, auch wenn ich noch so klein bin, so unbedeutend. Mittlerweile gibt es 6-7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen. Er zählt die Sterne und er kennt auch jetzt jeden einzelnen Menschen, kümmert sich um meine Person und deine natürlich auch. Ich bin kein Egoist, das ist nur für mich, dass Gott nur für mich da ist. Gott ist für jeden von uns. Wir sind Gott wichtig, ihr Lieben, sehr wichtig sogar. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gott kann diese Erde nur über uns erobern. Deshalb sind die Menschen ihm so wichtig. Er steht zu jedem Einzelnen, wo er ist. Er steht zu uns, wenn uns gut geht, aber er steht zu uns auch, wenn uns sehr schlecht geht. Er sieht uns, wenn wir tief unten in der Grube irgendwo liegen. Wir haben so viele Bibelworte, wo es heißt, also ich sah dich in deiner Grube, ich sah in deinem Blut liegen, ich sah dich. Wir kennen eine Geschichte, Jesus geht durch Jericho und plötzlich sieht er da einen Mann im Baum sitzen und sagt, wer bist du, wie heißt du? Der muss nicht fragen, wie heißt du. Er ruft ihn mit Namen, Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Er kennt den Zachäus mit Namen. Und er weiß, dass er vermögender ist, dass er nicht eine Hütte, arme Hütte hat, sondern er hat einen Palast, hat viel Geld zusammengehortet. Und dieser Jesus kommt zu ihm und bringt Ordnung in seinem Leben. Ich muss in dein Haus einziehen. Der Herr kennt uns. Als er am Brunnen in Samaria saß, er kannte die Frau, er sah und sagte, Frau, was ist mit dir los? Du suchst nach Glück und du hast schon 5-mal probiert und bist jedes Mal unglücklich geworden. Und jetzt, was du probierst, ist auch nicht der richtige Mann für dich. Du bist auch nicht glücklich. So, Jesus kannte seine Situation und die schreit, er hat mir alles gesagt. Obwohl sie nur ein paar Augenblicke miteinander gesprochen haben. Oder für den Schächer am Kreuz. Jesus nimmt sich Zeit, der Sohn Gottes, nimmt sich Zeit und redet mit ihm, öffnet ihm das Paradies. Gott ist nicht nur im Himmel, sondern Gott will auch auf Erden Herr sein und Gott sein und das Sagen haben. Also er thront nicht nur in der Höhe, sondern er wird auch in der Tiefe wahrgenommen. Sogar nachts, wenn du schläfst und dabei sogar, was du unter dem Kopfkissen hast. Jakob lag dort draußen in der Nacht und hat einen Stein als Kissen. Und der Herr offenbart sich dem Jakob. Gott findet uns überall. Wir denken, wir sind verloren. Wir sind ausgestoßen, wir sind verlassen. Aber Gott sieht den Jakob und gibt ihm eine großartige Vision. Er sieht die Himmelsleiter. Also Jesus hat durch sein ganzes Wirken oder Gott auch, also wenn ich von Jesus spreche, von Gott oder Heiligen Geist oder wie auch immer, ich meine immer die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinheit. Also Gott wirkt oder Jesus wirkt und der Heilige Geist wirkt überall. Der weiß, was im Menschen ist. Er weiß, was um den Menschen ist. Gott ist auch für die Sünder da. Also manche Leute sagen, er ist nur für die Heiligen da. Aber nein, Gott ist auch für die Sünder, sogar vielleicht mehr für die Sünder wie für die Heiligen. Denn die Heiligen sollen selber im Auftrag Gottes handeln. Aber die Sünder, die können nichts. Und der Herr lässt die Sonne scheinen für Gerechte und für Ungerechte. Verstehst du das? Also wenn du ungerecht bist, für dich kommt auch Sonne mal durch. Und nicht nur immer Finsternis und Dunkelheit. Wenn Gott im Himmel geblieben wäre, also Jesus im Himmel geblieben wäre, der Heilige Geist im Himmel geblieben wäre, dann hätte er uns nie erreichen können. Aber er ist zu uns gekommen. Und der Heilige Geist, der Tröster, der wird bei euch, ja, wer das alles ist, nicht nur die Juden und nicht nur die Heiden und nicht nur die Christen, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. In meiner Bibel heißt es, und er wird den Heiligen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf jede Rasse, jede Nation, jedes Volk. Er wird seinen Geist ausgießen und sie werden ein Volk sein. Und das ist der Heilige Geist. Der ist ewiglich bei uns. Also der wird bei uns bleiben für immer und ewig. Und wohl uns, wenn wir dann unser Herz aufmachen, Zachäus, ich muss zu dir reinziehen. Ich muss bei dir mal Gast sein. Gott will überall auf der Welt derselbe sein, derselbe erlebt werden. Und was irgendwo einmal funktioniert von Gott, das funktioniert überall dann von Gott. Deshalb haben wir manchmal nur ein Wunder, eine Segnung und dann geht der Herr gleich weiter. Und das ist ein Zeichen, wenn eins mal irgendwo funktioniert, funktioniert das überall auf der ganzen Welt. Gott hat Verlangen, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen und zwar zu jeder Zeit, in jeder Situation. Gott will uns begegnen. Auf der ganzen Welt ist Gott den Menschen zugänglich. Rufe mich an, so will ich dich erretten. Also jeder, der ihn anruft, jeder Mensch, der Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Ob jetzt Moslem ist oder Christ ist oder was er auch ist, auch oder Buddhist oder Hindu, jeder, der Gott oder die Gottheit irgendwie fürchtet, vor Gott Respekt hat, ob er den wahren Gott kennt, ist eine andere Frage. Aber Gott achtet, denn Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Welche Gottesfurcht jetzt? Es muss nicht unbedingt der Judengott sein. Und es muss auch nicht der Christengott sein. Wenn ein Mensch sagt, da ist ein höheres Wesen, der beobachtet mich, der kennt mich, der sieht mich. Und ich muss eines Tages vor ihm stehen. Denn alle Menschen haben ein bestimmtes Gottesbewusstsein in sich. Das Monogramm Gottes hat jeder Mensch. Jeder Mensch weiß, tu, ich bin schuldig, ich habe schlechtes Gewissen. Egal, was ich tue. Also, jeder Mensch spürt, was recht und nicht recht ist. Jeder hat eine Ahnung von Gut und Böse. Natürlich die Christen noch viel mehr, die sollten noch viel mehr wissen. Und die sind etwas anders. Die haben etwas mehr Licht, denn wer viel weiß, von dem wird auch viel mehr verlangt. Und auch Römer 1, die Heiden, die nichts von Gott wussten, aber sie haben Gott geehrt, sie haben Gott angebetet und so weiter. Sie sind Gott angenehm, diese Heiden, also die nichts von Gott gewusst haben. Und man muss vor den Heiden auch vor den, ja, ich meine nicht Gottlosen. Gottlose sind mal fromm gewesen, die sich von Gott gelöst haben. Das ist was anderes. Aber Heiden sind Menschen, die keine Ahnung hatten von Gott. Und ich denke nur an die Griechen. Die haben sogar zusätzlich noch einen Altar dem unbekannten Gott gebaut. Falls wir irgendeine Gottheit übersehen haben oder nicht erkannt haben oder er sich nicht uns offenbart hat, also diesen Gott möchten wir auch ehren. Und Paulus kommt gerade an diesem Altar und sagt, Leute, ihr habt unwissend Gott geehrt. Unwissend. Das nur nebenbei. Also Gott ist jedem Menschen nahe. Nur der Mensch entfremdet sich mehr und mehr von Gott. Also die Gottlosen, die kannten irgendwie Gott und dann sind sie von Gott weg. Also eigentlich ganz Deutschland ist gottlos. Die waren mal evangelisch oder katholisch, die waren mal christlich und das Christentum, der Glaube ist ausgewandert. Oder ja, da ist nicht mehr viel vom Glauben, höchstens nur Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Aber diesen wahren Gottesglauben haben sie nicht mehr. Sogar viele Christen, die wandeln nicht mit Gott. Wenn ich dann nur höre und mal lese Statistiken, wie viele Leute die Bibel lesen oder die Bibel studieren, das ist eine Handvoll, oder die nach Gott fragen. Viele Christen, die leben so blind in den Tag, ja, der Pfarrer macht es, der Prediger macht es, wir gehen Sonntag in die Kirche, wir hören was Gescheites und das reicht uns schon. Aber die fragen Gott nicht. Deshalb, ich denke auch ganz wichtig, was Hitchcock uns hier zu sagen haben wird, wir sollen lernen, auf Gott mehr zu hören, nicht nur uns bepredigen lassen und nicht nur lesen, sondern oder nicht nur studieren, Gott muss zu unserem Herzen sprechen. So, der Mensch hat ein Verlangen nach Gott und zwar ganz massiv, jeder Mensch, aber wenn es nur einen Gott gäbe und wenn Gott da ist, wenn Schwierigkeiten, Probleme da sind, dann sagen wir, oh, wenn Gott eingreifen würde, dann würde uns geholfen werden. Oh, und Gott, wo warst du, als das und das passierte? Also wir wissen von Gott mehr als genug. Auf der ganzen Welt sind Menschen offen für Gott, in welcher Form auch immer. Der Mensch ist religiös, manchmal bis geht nicht mehr. Überall können Menschen die gleichen Erfahrungen mit Gott machen, ob jetzt hier in Deutschland, Europa. Natürlich, wir sind privilegiert, wir haben die Bibel, wir haben die Worte Gottes. Viele Völker haben das nicht, viele können nicht einmal lesen. Was für Vorrecht ist, du kannst dich hineinlesen wenigstens. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, das ist auch Bibelwort, das ist Gottes Wort, kein Ansehen der Person. Und alles, was der Kinder heißt auf Erden, dafür ist der Vater. Und gibt es irgendwo einen Menschen, der keinen Vater hätte? Alles, was Kinder heißt auf Erden, alles, was Menschenkinder sind, Gott ist der Vater. Gott will als Gott entdeckt und erlebt und erkannt werden, das ist, was Gott will. Und deshalb kommt er und klopft bei uns. Und Gott spricht zu jedem Menschen, so heißt es in meiner Bibel, zwei oder dreimal ganz besonders. Zu jedem, der über diesen Planeten Erde geht, zu jedem Menschen spricht er zwei oder dreimal ganz besonders, was es auch immer ist. Durch Krankheit, durch Krisen, durch Katastrophen, durch Gerichte, durch Segnungen, durch Erfolge, durch die Frucht, die er erntet. Alle Völker haben irgendwie Ahnung von Gott und eine Ahnung, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Schau doch die alten Ägypter an, die haben riesige Pyramiden gebaut, riesige Grabmäler gebaut und alle Kulturen haben Tote verehrt, auf welcher Form auch immer. Denn die wussten, nach dem Tod geht's weiter. Sie gehen zu Gott. So, du kannst überall Gott begegnen, wenn du willst. Vorausgesetzt, Gott wartet auf diese Begegnung. Er streckt die Hand aus und wir müssen nur in seine Hand einschlagen. Du kannst also Gott immer begegnen, nicht nur in Notfällen. Gott hat immer Sprechstunde. Gott hat immer Audienz. Da heißt es, nachts sind alle Katzen grau. Alle Gedanken sind grau und schwarz, manchmal und schwer, nachts. Also nachts, wenn du schwere Gedanken hast, du kannst dich an Gott wenden, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Weißt du, nachts, wenn wir schlafen, dann werden wir bedrückt vom Kummer, von Sorgen. Manchmal lasten sie so tonnenschwer auf der Seele. Und Gott sagt, ich will bei dir sein, alle Zeit, auch nachts. Nachts, wenn der Teufel regiert. Nachts, wenn du die Sorgen um Familie, Finanzen, Gesundheit machst. Ich will bei dir sein, alle Tage bis an der Weltende. Du möchtest jemand sprechen, aber nachts gerade, wenn du so allein bist und da ist niemand da, das ist schlimm. Aber wenn du mit Gott sprichst, du kannst ihn anrufen. Ruf mich an in der Not. Wenn dir der Kopf platzt, die Tabletten nicht mehr helfen, Baldrian nicht mehr hilft, nichts mehr hilft. Wohl uns, wenn wir dann noch beten können, nachts in diesen dunklen Stunden. Im Gebet begegnet Gott der Menschen. Und bevor der Mensch Schlösser, Burgen baute, Städte baute, hat er Altäre gebaut. Ganz am Anfang hat der Mensch überall Altäre gebaut, unter den Bäumen, auf den Höhen. Er dachte, ich komme Gott näher durch ein Altar. Und immer wieder ein Grundgedanke bei Kain und Abel. Schon die Urmenschen hatten schon eine Ahnung, durch Opfer kann ich zu Gott kommen. Bis dann endgültig das eine große Opfer Jesus Christus kam für uns. So, Gott hat für alle Sprechstunde, auch nachts. Ich denke nur an Nikodemus. Der war zu feige, aus welchem Grund, Johannes 3, aus welchem Grund auch zu Jesus zu kommen, weil er im Hohen Rat war. Er wollte vielleicht nicht gesehen werden oder er wollte so ein Gespräch mit Jesus haben. Ich weiß, dass du Meister bist und dass du Lehrer bist in Israel. Was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und dann sagt er die große Wahrheit, von neuem geboren werden. Nachts. Nikodemus hat die größte Offenbarung über die Wiedergeburt nachts bekommen. Du kriegst die großen Gottesoffenbarungen über das ewige Leben nachts. Plötzlich nachts wirst du gewiss sein, mir sind meine Sünden vergeben. Jetzt, ich bin Kind Gottes, stehst morgens auf und bist ein anderer Mann und eine andere Frau. Apostelgeschichte 27, wir haben am Sonntag schon das Thema gehabt von Apostel Paulus, Gott lässt uns nicht scheitern. Der war auf dem Meer, die Überfahrt nach Rom. Und er verzweifelte, 14 Tage sahen sie keine Sonne. Und dann heißt es plötzlich, und der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Gott ist Paulus nachts auf dem Meer begegnet, hat ihn gestärkt und gesagt, Bruder, hab keine Angst. In der dunkelsten Stunde, Gott kann uns erreichen auf dem Meer, wo kein Hubschrauber und kein Funkverbindung mehr uns erreichen kann. Gott erreicht uns und gibt uns Informationen und sagt, das und das wird passieren. Sei getrost und du kannst dann ganz gelassen weiterfahren und alles andere über Bord schmeißen, kannst alles aufgeben. Weißt du, wenn Gott zu dir geredet hat und dich erreicht hat in deiner Notsituation, kannst du agieren, kannst handeln. So. Wir haben oft so ein falsches, verzerrtes Evangelium. Weißt viel Halleluja, aber wenig Herr, erbarm dich meiner. Weißt viel Halleluja. Wir singen so zu viel, manchmal zu viel Halleluja, aber viel zu wenig. Herr, erbarm dich meiner. Und Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, greif ein. Herr, hilf, ich sinke. Und schon ist die Hand ausgestreckt und holt dich aus der Patsche raus. Gott ist ein Gott im Leid, in der Schwierigkeit, da wo keiner hinkommt, in der Operationssaal oder wo auch immer, im Gefängnis, vergessen, verlassen. Gott ist überall da, wo niemand dir beikommt, da kommt er hin. Die Menschen haben sich gewöhnt, in unserer westlichen Welt so Wohlfühlreligion aufzubauen. Aber es langsam aber sicher geht diese Wohlfühlreligion zu Ende. Weißt du, der Flugsand trägt den modernen Menschen nicht mehr. Der trägt nicht mehr, der fängt an zu sinken. Der Euro geht futsch und der Dollar geht futsch und die Chinesen sind kurz vor Pleite. Weißt du, das Feuer der Begeisterung erlöscht, das Linsengericht sättigt nicht mehr. Und jetzt muss etwas anderes her, was Stärkeres. Und das ist Gott. Ich will dir Frieden geben, was die Welt nicht geben kann. Wem das Wasser mal bis zum Hals steht, wie beim Petrus, weißt du, da nützen die frommen Lobgesänge nicht. Da musst du Herr, hilf mir, Herr, erbarm dich meiner rufen. Und da brauchst du jemanden, der sich erbarmen kann. Nicht nur, der sich erbarmt, sondern der auch in der Lage ist, sofort reinzuspringen, so blitzschnell. Da kannst du nicht warten, bis da die Feuerwehr kommt oder von wo, das kann zu spät sein. Der Herr will schneller sein als der Blitz, als das Licht. Herr, hilf mir. Geschwister, wenn wir Schwierigkeiten haben, lasst uns diesen Gott entdecken, der uns begegnen will auf Schritt und Tritt. Und er ist nicht nur ein Gott für schöne Stunden. Weißt du, für schöne Stunden brauche ich keinen Gott. Aber ich brauche für schlechte, schreckliche, grausige, dunkle, finstere Stunden. Da brauche ich einen Heiland, der bei mir ist, der mich hält, der mich trägt, der mich führt. Wir haben verschiedene Begriffe und Bezeichnungen für Gott, aber das sind alles nur Schall und Rauch. Aber wir wollen einfach ihn kennenlernen, nicht nur vom Hören und Sagen, sondern mein Auge hat ihn gesehen, meine Hände haben ihn berührt, mein Mund hat ihn geküsst. Alle Menschen haben irgendwo das Monogramm Gottes in sich. Gott ist ein wirklicher Gott. So wie die Knochen zum Körper dazu gehören, so gehört Gott auch zu dir heute. Und das ist, was dir Halt gibt. Das ist, was den Rückgrat bildet in deinem Leben. Gott in dir. Christus in dir. Gott hat sich durch Jesus uns Menschen offenbart. Und Jesus ist durch die Engel uns angekündigt worden. Und du sollst ihn nicht irgendwie, sondern Jesus nennen. Es gibt keinen Namen, anderen Namen für unseren Erlöser und Retter als Jesus Christus. Gott ist der Erzeuger des Lebens und Jesus ist der Erhalter des Lebens. Er ist der Erhalter des Lebens, der Begründer des Lebens. In jeder Zelle deines Lebens begegnest du Gott. Schwer zu verstehen, aber in jeder Zelle ist dein Lebensbuch, dein Diagramm, deine Gene, dein DNA. Und du begegnest Gott auf jedem Schritt und jeder Bewegung. Und ich möchte einfach sagen, sei nicht so stur und sagen, nur in der Kirche ist Gott zu begegnen. Und du hattest vielleicht am wenigsten. Weißt du, wo Gott am meisten begegnest? Im Alltag, in der Küche, im Schlafzimmer, am Arbeitsplatz, mit den Kollegen und Freunden, in der Schule. Da, wo Menschen ihre Gefühle ausdrücken. In der Kunst, in der Musik, im Dienst, in der Arbeit, in den Gedanken. Du begegnest Gott in den Gedanken. Du willst gar nicht an Gott denken, aber du kommst von Gott nicht weg. Immer wieder wirst du erinnert. Du kannst von Gott nicht weglaufen in deinen Gedanken. So wie du dir selber nicht weglaufen kannst, deinem Ich, so kannst du auch Gott nicht weglaufen, auch wenn du möchtest. Gott begegnet man da, wo man glaubt oder anfängt zu glauben. Da, wo du deine Fähigkeiten anfängst auszudrücken. Du sagst, ja, ja, und machst und plötzlich merkst du, ja, es geht nicht mehr weiter, ich bin am Ende. Und da, wo du am Ende bist, da begegnet dir Gott, das ist die Schnittstelle, wo du am Ende bist. Wo du versuchst, deine Liebe auszudrücken und dann die Worte nicht mehr reichen, die Gaben nicht mehr reichen. Da, wo dein Verstand sich ausdrückt, da begegnet Gott. Gott arbeitet durch deinen Verstand. Plötzlich verstehst du Dinge und drückst es aus, so einmalig, deine Ideen, deine Fähigkeiten, deine Erkenntnisse, dein Inneres, dein Gefühl. Und das ist Gott in dir, das beginnt sich auszudrücken. Ein Tier kann das nicht. Ein Tier kann ein bisschen grunzen, ein bisschen bellen, ein bisschen knurren, ein bisschen piepsen. Aber du kannst dein Gefühl in Worte formulieren, deine Liebe ausdrücken, dass du dann ein Geschenk kaufst und dann dieser Person genau das schenkst, was deine Liebe, deine Worte, deine inneren Gedanken dir gesagt haben. Gott sucht mit uns Menschen Verbindung aufzunehmen und indem wir dann er uns lehrt, die Materie zu gestalten. Das ist alles, diese Fähigkeit, so einen Stuhl zu bauen. Das ist nicht, weil wir irgendwelche Instinkte haben. Nein, das ist etwas Kreatives. Gott ist kreativ und diese Kreativität drückt sich dann im Menschsein aus. Er begegnet uns und du wirst plötzlich kreativ. Auch die Gottlosen, die werden kreativ. Und Gott will durch all diese Kreativität dich und uns Menschen auf eine höhere Ebene bringen. Ich sage das mal allgemein, Christen sollten noch kreativer sein. Und Christen sind es, die Krankenhäuser gebaut haben, die Schulen gebaut haben. Christen sind es, die Wohltätigkeitswerke angefangen haben. Christen sind es, die was Gutes getan haben. Nicht nur Bomben und oder Kanonen gebaut. Nein, die haben auch was Produktives gebaut. Denn das meiste, was die Menschen erfinden, das missbraucht der Teufel für die Kriegsführung. Aber dazu hat Gott die Sachen nicht gegeben. Gott hat die Sachen gegeben zur Erleichterung des menschlichen Lebens. Deshalb ist Gott heruntergekommen, zu gucken, was die dort auf dem Turm machen. Wie weit sie schon gekommen sind. So, das Gute, das ist eine Gabe Gottes. Alles Gute und Vollkommene kommt von ihm, dem Vater des Lichts, der Herrlichkeit. Wir spüren, ob was von Gott ist oder nicht von Gott ist. Wir spüren es und Gott begegnet. In dem Augenblick, wo gute Menschen etwas Gutes produzieren, spüren sie, das muss Gott gewesen sein. Gute Gedanken, trostreiche Gedanken. Wer Gott einmal begegnet ist, der denkt anders. Egal, wo. Wer Gott einmal begegnet ist, diesem großen, unfassbaren Gott, dann sagt er, je mehr ich verstehe, desto weniger verstehe ich, dass ich was verstehe. Da steht man vor einem Nichts. Je mehr du Gott begreifen möchtest, desto mehr begreifst du, dass du nichts begreifst. Und das ist schon die große Erfahrung Gottes. Wer bist du, Herr? Unfassbar. Unvergleichlich. Wer Gott einmal begegnet ist, der verhält sich auch anders. Und weißt du, und ich nehme jetzt nicht Christen, oder ich nehme mal pauschal nur Menschen. Wer schweres Leid erfahren hat, der ist gütig. Später, der ist nicht nur immer verbittert, nein, der ist auch gütig und der sagt, na guck mal, ich weiß, was das bedeutet, wo ich da durch bin, was ich da durchgemacht habe. Der ist mitfühlend. Menschen, die nicht Gott im Leid erfahren haben, das Gute nicht im Leid erfahren, die Liebe nicht im Leid erfahren haben, die sind hart und unbarmherzig. Aber wer Gott und die Güte einmal und die Liebe und die Wahrheit erlebt haben, Gott erlebt haben, die reagieren anders. Wer einmal beim Lügen erwischt worden ist und dann die Wahrheit mit der Wahrheit konfrontiert wurde, der wird nicht mehr das zweite Mal lügen. Der hat was gelernt. Der hat was von Gott gelernt, obwohl er nicht in der Kirche gewesen ist. Der sagt, zweites Mal passiert mir sowas nicht. Oder dass sein Körper verdorben hat, vergiftet durch Alkohol oder Drogen oder was weiß ich, der einmal solche negative Dinge erlebt hat in seinem Leben, der wird sich hüten, nochmals diese Dinge zu konsumieren. Wir als Gemeinde, wir haben das Privileg und wir sind eine begnadigte Gemeinde, ich sage da nicht zu viel, Gott ist uns nahe, uns wird Gott gepredigt, uns wird Gott gelehrt, wir machen vieles durch, nicht nur damit unser Glaube nicht eine Theorie ist. Glaube ist keine Theorie, Glaube ist eine Praxis. Gott mit uns. Gott mit uns. Wir sind auf dem Weg hin zu Gott und Gott ist auf dem Weg zu uns. Und wir erleben alles, was wir hier in der Gemeinde erleben, oft sehr gemeinsam. Dann sagst du, also ich weiß gar nicht, seitdem ich in der Gemeinde bin, erlebe ich nicht mehr so viel. Als ich mit Gott früher, da konnte ich auf Schritt und Tritt, da habe ich so viel Gotteserfahrung gehabt. Und heute, weißt du, heute erleben wir alle gemeinsam, wie Gott einen durchträgt, wie Gott einen versorgt, wie Gott einen führt, wie Gott einen stärkt, wie Gott einem beisteht. Wir sind eine Gemeinde der Glaubenden, die an Gott glauben, die Gott lieben. Wir erleben, was er sagt. Wir experimentieren mit dem Wort. Wir sagen, Herr, auf dein Wort hin, nicht auf unser Gefühl hin, auf dein Wort probieren wir das. Weil du es gesagt hast, werft euer Vertrauen nicht weg. Wir geben uns nicht auf. Du nennst Jesus oder rufst Jesus an und er antwortet dir. Das ist, was wir hier erfahren, die Gemeinde der Glaubenden. Gott ist in Jesus und Gott hat sich in Jesus offenbart. Gott hat in Jesus gewirkt und heute, du musst nur sagen, im Namen Jesu. Wenn du ein Problem hast, stell dich vor dem Problem hin und sag, du, Horch, ich gehe nicht auf die Seite. Im Namen Jesu, du Problem musst weichen. Du Problem musst weichen. Gott antwortet uns in Jesus. Also wir haben das erprobt und wenn du das einmal entdeckt hast, dann kannst du es. Hast du ihn. Was du einmal kannst, hast einmal schwimmen gelernt, kannst du schwimmen. Du musst nur üben, dass du besser schwimmst und Weltmeister im Schwimmen wirst. Du hast Radfahren gelernt und du kannst Radfahren, du kippst nicht um. Wenn du das einmal gelernt hast, wenn du einmal lesen gelernt hast, kannst du lesen. Jetzt musst du nur noch üben da drin. Und das ist auch im Glauben. Du hast einmal entdeckt, Gott funktioniert, Gott hört mich. Ich habe Verbindung. Halleluja. Ja, Verbindung mit dem Himmel. Und jetzt musst du diese Verbindung ausbauen, verfeinern, qualifizieren noch ein bisschen intensiver und Gott mal reden lassen und nicht nur, dass du immer redest. Das ist einmal ein Problem bei Christen, die sind Dauerplapperer, weil die denken, die müssen so viel zu erzählen, die haben so viel zu erzählen. Nein, du musst nur auf Gott hören. Er sagt vielleicht in ein Wort dir mehr, als was du ihm alles in der ganzen Woche erzählen möchtest. Unser ganzes Leben finden wir in Jesus wieder. Wir werden von ihm verstanden. Also Gott begegnet uns. Und wenn du Jesus siehst, oder diesen Menschen Jesus, wie er unten hier auf dieser Erde wandelt und wirkt, wie er gekreuzigt wurde und verspottet wurde und kritisiert wurde und abgelehnt wurde, wenn du ihn mal siehst und verstehst, das tat er für mich, dann fragst du, ja und was tue ich? Was muss ich tun? Was bleibt für mich noch übrig? Das tat er alles für mich. Das hat er alles für mich so vorgelebt und ausgelebt. Und dann in dem Augenblick, wo du dir mal Jesus vorstellst, mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es, sobald ich mir das vorstelle, das hat er alles für mich getan, geht es mir schon besser. Wenn ich das begreife, wenn es mir das einleuchtet, dann nehme ich mich nicht mehr so wichtig und so, dann dramatisiere ich nicht mein Problem. Dann werde ich ganz klein und sage, ja, Herr, du hast viel mehr gelitten, als ich hier jetzt leide. Du hast viel mehr getragen, als was ich hier trage. Du hast mehr Hohn und Spott und Bitterkeit über dich ergehen lassen, als was ich in meinem Leben erdulde. Du bist der Reine gewesen. Weißt du, du warst der Vollkommene. Dir macht das alles ganz anders aus. Du nimmst es viel mehr zu Herzen als der Reine. Mir ist es egal. Aber du, Gott, Schöpfer, der große Herr, was du alles so erduldet hast. Weißt du, Jesus hat alles für uns getragen, als Beispiel, als Vorbild. Er ist derselbe, Jesus. Und in meiner Bibel heißt es, und derselbe Geist, der Jesus auferweckte, macht auch unser sterblichen Leib lebendig. So wie Gott mit Jesus war, so ist er mit uns. Also da finde ich so viel Parallelen plötzlich. Also wenn Gott Jesus begleiten konnte und ihn zum neuen Leben bringen konnte, kann doch mich auch. Kann auch mich begleiten und mich beschützen und mich bewahren. Weißt du, wenn du Jesus kennst, weißt du, um was es geht eigentlich. Es geht, dass wir ans Ziel kommen, dass wir Gottes Ziel erreichen. Gott begegnet den Menschen überall, wo er ist. Selbst wenn du noch schon so weit von Gott weg bist, ich denke, der Moses war 40 Jahre weg von seinem Volk, von den Ägyptern, von Israel war er weg und so weiter, oder von den Juden, oder ja, von den Israeliten damals, war er weg 40 Jahre, eigentlich vergessen. Und plötzlich in diesem brennenden Busch, in diesem Dornbusch, steckt Gott drin und ruft, Moses, Moses. Gott weiß sogar aus dem Busch heraus seinen Namen, Moses. Den einen sieht er im Baum, der andere sieht er, wie er außerhalb vom Busch da irgendwo seine Schafe hütet. Moses, Moses. Wenn du das einmal so erlebt hast, Gott kennt mich, auch wenn niemand da ist. Für mich war ein großes Erlebnis als junger Christ, bin vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Christ gewesen und habe draußen gebetet an seinem Baggersee bei Augsburg. Und während ich so betete, zuerst habe ich das ganze Gebiet abgelaufen, dass kein Mensch da ist und damit ich so Freiheit des Geistes habe und damit ich so beten kann und so, oh Halleluja, zu dem Herrn sagen kann. Und ich wusste ganz genau, hier heute Abend ist niemand da. Und plötzlich höre ich, Johannes! Johannes, du, ich kriege Gänsehaut. Ich bin wie gelähmt. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert. Und ich wusste, hier ist niemand da. Und dann sagte, Herr, bist du es? Und plötzlich ein warmer Strom durchfließt mich. Ein Strom der Liebe Gottes. Johannes, Johannes, du, stell mal vor, du hörst deinen Namen. Und das ist ich habe das nicht gewusst. Ich habe nachher später in der Bibel gelesen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Johannes, Johannes, stell dir vor. Gott ruft deinen Namen aus dem Busch vom Baggersee. Und da war kein Mensch da. Ich bin nochmals den See abgelaufen und da war wirklich kein Mensch da. Da war nur ich und der liebe Gott. Und ein paar Zirpen oder sonst noch was. Aber sonst war niemand da. Gott kennt dich beim Namen. Zachäus, Moses, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Plötzlich stellt sich Gott uns in den Weg, will uns begegnen. Du brauchst eine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, was ich da erlebt habe, aber auf jeden Fall, es war irgendeine Stunde in der Gegenwart Gottes. Ich wusste nicht, wie es mir passiert. Wenn Gott dich ruft einmal, Moses, Moses, Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Gott kann dir überall begegnen, egal wie weit du von Gott weg bist, wie weit die Gemeinde, wie weit der Pastor weg ist, wie weit deine geistlichen, christlichen Freunde weg sind. Gott kann dir begegnen, überall. Und du brauchst solche Begegnungen, persönliche Begegnungen Gottes. Gott will dich persönlich haben, das wird das Thema nachher am Wochenende wieder sein. Er kann dich überall erreichen, auch wenn du vieles nicht verstehst, auch wenn du für vieles keine Erklärung hast. Weißt du auch, manchmal erscheinen dir Gottes Wege ganz komisch. Gott, warum führst du mich diesen Weg? Du hast keine Erklärung, aber Gottes Wege sind wunderbar. Gott weiß, wie er dich umführen kann, damit du nicht dem Feind in die Falle gehst oder von ihm gefangen wirst. Gott weiß, wo du dich versteckt hast. Ich weiß, wo du wohnst. Gott kennt uns sogar, wo wir wohnen. Er findet uns überall. Adam, Adam. Du siehst also, Gott spricht ihn an, obwohl er gesündigt hat, obwohl er Gott abgelehnt hat und nicht getan hat, was er sagte. Aber er weiß, wo dieser liebe Adam ist. Du stößt überall auf dieser Welt auf Gott, auf der Realität Gottes, der Wirklichkeit Gottes. In der Bibel heißt es, Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er uns nicht helfen würde oder könnte. Also Gott reicht bis nach hinten, ganz weit nach hinten, über dich hinaus. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen, so beten Christen oder sprechen Christen im Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Gott, Vater, den Allmächtigen. Wir glauben nicht an irgendeinen Gott, der nichts kann. Wir glauben an einen Gott, der uns überall beistehen kann. Wir glauben an einen Gott, der lebendig ist. Wir glauben an einen Gott, der ewig ist, der kräftig und stark ist, dem nichts unmöglich ist. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, fang an diesen Gott zu glauben und sag, Herr, du siehst mich, du kennst mich, du weißt, die Medizin hilft mir nicht, du weißt, die Ratschläge der Leute helfen mir nicht, du weißt, dass ich nicht mehr rauskomme aus dieser Sache, aus diesem Dilemma, aber jetzt handel du jetzt, ich übergebe dir das Steuer. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Aber des Herrn Arm ist nicht so kurz. Wenn du die Sünde weglässt, hast wieder Zugang zu Gott. Du musst nur die Sünde loslassen. Nur die Sünde aufgeben, nur die Sünde rausschmeißen, nur die Sünde kündigen, dich nur von der Sünde trennen, eure Sünden trennen. Und in dem Augenblick, wo du die Sünde liegen lässt und nicht mehr berührst und sagst, Vater, vergib mir meine Sünde, vergiss es, hast du Zugang zu Gott. So einfach ist es. Aber sein Arm reicht immer noch, sein Ohr hört immer noch, sein Auge sieht immer noch. Und Gottes Arm reicht weiter als alle Arme der Menschen. Und selbst wenn sie sich einander die Arme reichen würden, Gott reicht weiter. Gottes Arm ist immer länger. Johannes 21, Vers 1 und folgende Verse. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Die Jünger haben gedacht, die Welt ist zu Ende. Der Herr Jesus ist gekreuzigt und gestorben, hier der Auferstandene. Er offenbart sich aber so, es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Und da spricht Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Also hat er sich aufgegeben. Ich will fischen gehen, also es hat keinen Wert mehr. Der Herr ist gestorben, der ist zwar auferstanden, er lebt, ja gut. Weißt du, er hat sich abgefunden, der Herr lebt. Aber das ist ein billiger Glaube, der Herr lebt. Ja, ich will wieder fischen gehen, ich gehe wieder zu meiner alten Arbeit. Also wir haben ein bisschen die Vision verträumt. Also der Herr ist auferstanden, er lebt. Ich will fischen gehen, ich will wieder menschlich werden, ich will wieder in meinen Alltag zurückgehen, ich will wieder zu meinem Beruf zurückgehen. Aber pass auf, der Herr fängt ihn ab. Der Herr fängt ab. Und sie gingen hinaus und stiegen in ein Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. So ist, wie der Herr sie abholt. Sie fingen nichts in dieser Nacht. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Gott holt uns ab. Gott begegnet uns. Weißt du, ich gehe fischen. Also ich gehe nicht mehr in der Gemeinde, es hat keinen Wert, das bringt nichts. Ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Mir wurde nicht gedient, mir wurde nicht geholfen, ich habe das nicht erlebt. Nach 5, 10 oder 20 Jahren, also ich gehe fischen. Das ist das Normale, was wir sonst immer neigen. Also ich gehe wieder in mein Geschäft, ich gehe in meinen Hauskreis, aber ich werde mich dann nicht mehr groß für Gott engagieren. Und dann fingen sie nichts. Und weißt du, das ist, wie Gott uns abholt. Du denkst ja, jetzt wenn du fischen gehst, jetzt kriegst du große Fische. Da sind gar keine Fische da. Du verscheuchst sogar noch andere Fische. Ich gehe fischen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und sie antworten und da kommt Jesus zu ihnen und so weiter. Und sie wussten nicht, dass es der Herr war. Wenn Jesus und Gott oder Heiliger Geist dich abholt, du weißt es nicht, dass es der Herr ist. Dass es Gott ist. Das weißt du nicht. Im ersten Moment blickst du nicht durch. Weil es ist ganz ungewohnt. Gerade jetzt, wo ich nichts habe, wo ich nichts bin, pass auf, da ist noch mehr drin. Da spricht dieser Herr, Jesus, den sie nicht wussten, der dachten, das ist ein Fischer, der gerade Fische kaufen möchte. Er spricht, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten, nein. Sie sind wenigstens ehrlich. Deren Test bestanden, also sie lügen nicht, sie übertreiben nicht. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz zu der Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Du siehst, die fragen nicht mehr viel, die diskutieren nicht viel. Dieser Fremdling aus Galiläa, der hat ihnen nur gesagt, wirf das Netz aus und ihr werdet dann Fische fangen. Als Simon hörte, das ist der Herr, gürtete sich sein Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Du siehst, wenn Gott dir begegnet, du kommst dir nackt vor. Du bist nackt, hast gar nichts. Der nimmt sein Obergewand schnell und gürtet sich und springt ins Wasser, denn er war nackt. Da, die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot und sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf mit Brot. Du siehst, der Heiland hat ihnen schon Fische vorbereitet, bevor sie mit ihren Fischen nach Hause kamen. Das ist die Liebe Gottes. So begegnet einem der Herr, der Auferstandene. Ja, der Herr lebt und dann geht man fischen und man fängt nichts und dann kommt man zurück. Man fühlt sich nackt als Versager. Das ist Petrus hier. Und dann sieht man hier bei der Geschichte, da sind schon gegrillte Fische und Brot drauf und so weiter. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt noch gefangen habt. Wir wollen uns richtig satt essen. Also bringt die Fische. Und Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz ans Land. Große Fische, 153 an der Zahl. Und obwohl er so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Also du siehst, sogar die Spannung, die da ist, geht nicht, da zerreißt nichts. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern fragte zu fragen, wer bist du? So begegnet Gott einem. Weißt du, das siehst du nicht, erkennst nicht, da verstehst nicht, da fragst auch nichts. Niemand wagte zu fragen, wer es ist, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und wenn du das weißt, es ist der Herr, brauchst du nicht fragen, Jesus, bist du? Nur wenn der Teufel da ist, musst du fragen, wer bist du? Nur nebenbei. Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und desgleichen auch die Fische. Und das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern sich offenbart hatte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir brauchen diese Gottesbegegnung. Nicht nur, ich glaube an den lebendigen Heiland, an den allmächtigen Gott, der muss erlebt werden. So wie hier in dieser Geschichte. Gott kann uns überall begegnen, auch hier, wenn wir Misserfolg haben. Und gerade im Misserfolg, im Negativen begegnet der liebe Gott. Wir haben nichts gefangen, wir können dir keinen Fisch verkaufen. Gott versteht uns, wenn wir gegen den Zeitgeist rudern müssen, gegen die Schwierigkeiten, gegen den Wind und Stürme und so weiter. Und dass wir fast am Leben verzagen und nicht vorwärts kommen und dann steht er plötzlich da. Wir denken, das ist ein Gespenst. Nein, das ist der Herr. Gott ist für uns, auch wenn wir schlechte Noten bei den Leuten haben, wenn die Leute uns nicht verstehen und vielleicht unser Leben abwerten und bei Menschen durchgefallen sind, nackt wie Petrus hier, da muss ich schnell sein Gewand suchen, wo ist meine Jacke oder mein Kittel. Sorge dich nicht, wenn Gott dir etwas gibt, das passt dann für dich. Das ist gegrilltes Brot, gegrillte Fische und geröstetes Brot. Das ist alles schon auf dem Ofen, schon gebacken für dich. Du musst nicht das Brot kaufen, das ist alles da. Aber das ist eine Überraschung. Wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen. Wer ist das? der solche Wunder vollbringt. Gott gibt dir immer das Richtige, um deinen Glauben nicht zu erschüttern, sondern zu überraschen. Herr, bist du es? Gott begegnet dem Petrus, der umsonst gefischt hatte. Er holt da ihn ab, wo er fast verzweifelt. Ich gehe fischen und dachte, bin jetzt so lange bei Jesus gewesen, jetzt habe ich sogar das Fischen verlernt. Kann sein. Weißt du, du kannst in deinem alten Beruf oft gar nicht mehr zurückkommen, wenn du länger so weggeblieben bist. Gott begegnet, wenn du Leerlauf hast, wenn du keine Rücklagen hast, keine Reserven. Er begegnet auf seine Art und Weise. Das ist die große Überraschung. Gott begegnet uns, wenn wir mittendrin in der Krise, in der Katastrophe stecken, wenn wir Ängste durchmachen, wir fürchten, wie überlebe ich das? Und plötzlich klopft jemand an die Tür. Und plötzlich sagt, wissen Sie, ich habe so viel eingekauft und ich weiß nicht, bei mir wird schlecht, das Datum läuft ab. Können Sie da was gebrauchen von dem? Und jetzt wirst du getestet. Vielleicht sagst du, ja, wir nehmen nichts von anderen. Und wir nehmen nicht, wo das Datum abläuft. Aber weißt du, wenn Gott dir begegnet und Gott zu dir redet und Gott dir hilft, dann musst du das nehmen, was er dir gibt. Und Gott prüft, bist du bereit, auch Verrücktes und Abgelaufenes anzunehmen? Bist du bereit, demütig zu sein? Denn nur den Demütigen schenkt er letztendlich Gnade. So, vielleicht geht es dir so wie Petrus, jede Hoffnung aufgegeben, jeden Glauben aufgegeben. Und jetzt kommt der Herr. Klopft er plötzlich, Zachäus, ich muss zu dir kommen. Weißt du, Gott begegnet uns, wenn uns alles zu viel wird. Nicht, wenn das alles gut geht, so wunderbares Wetter, der Himmel blau, die Sonne scheint und alle sind glücklich. Nein, Gott begegnet uns, wenn alles gegen uns ist. Das ist die Stunde Gottes, wenn wir erschöpft sind. Gott begegnet, wenn uns die Welt zusammenbricht. Gott begegnet uns, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Da ist, wo Gott uns begegnet, wenn alles sinnlos erscheint, wenn alle gegen uns sprechen und sagen, sie werden nicht mehr gesund, die kommen nicht mehr raus. Wenn uns jede Begeisterung fehlt, da begegnet er uns. Wenn uns scheint, die Liebe auszugehen und wenn wir anfangen zu zweifeln, ich gehe fischen jetzt. Da begegnet uns der Herr in solchen Stunden, wenn wir nichts mehr sehen, 14 Tage, nur Nacht und Dunkelheit und Sturm und Sonnenfinsternis. Gott begegnet uns, wenn wir die Übersicht verlieren. Und da steht er plötzlich am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr keine Fische? Nein, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Also dann geht raus. Und jetzt ist, lass du dir was vom Herrn sagen oder nicht? Also wenn Gott uns begegnet, er korrigiert uns. Er motiviert uns, er inspiriert uns. Und wir müssen natürlich diese Inspiration annehmen. Ja, lasst uns rausgehen. Und lasst uns jetzt doch fischen, wenn der meint, wir sollen noch ein paar Fische fangen. Wenn niemand neben dir geht und steht, aber der ist da, er begegnet uns. Wenn dir niemand mehr hilft, wenn dich niemand mehr anspricht, du sitzt in der Gemeinde, wie schön war es früher vielleicht, wo du als noch jung, schön und hübsch warst und reich warst und intelligent warst. Ach, Majestät und Herr, sowieso und jetzt... Ja, die Alte, was will denn die? Oder der Alte? Verstehst du? Die lassen dich sitzen. Die kümmern sich nicht. Und dergleichen. Und jetzt, aber der Herr hat Interesse an dir. Der Herr hat Interesse an dir. Menschen würden dich vielleicht nicht mehr mitnehmen für eine Weltreise. Aber Gott nimmt dich für die Himmelsreise. So, Gott ist bei uns und mit uns. Wenn alles so still geworden ist, wenn die Lichter schon überall ausgegangen sind, er gibt uns nicht auf und er spricht mit uns, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Ich muss es immer wieder sagen, weil wir in einer Welt leben, wo die Menschen viele Probleme haben. Und ich möchte Mut machen, den Menschen steht wieder auf und macht weiter. Gott will es so. Gott will es so. Gebt euch nicht auf. Wenn niemand mehr mit dir rechnet, Gott rechnet mit dir. Du gehörst noch nicht zum alten Eisen und zum Schrott. Er begegnet uns, wenn wir Fehler machen. Stell mal vor, unser Petrus, mir gefällt der Petrus. Weißt du, der haut doch dem einen das Ohr so massiv ab, wie mit einer Rasierklinge abgeschnitten. Verstehst du? Und was macht der Herr Jesus? Nimmt und repariert und klebt ihm das Ohr, diesem Malchus das Ohr an. Du siehst, das war das letzte Wunder Jesu, als er noch hier auf Erden weilte, er repariert die Fehler eines seiner Mitarbeiter, seines Jüngers. Und der Herr ist immer noch dabei, die Fehler, die du als Jünger, als Diener Gottes oder Dienerin Gottes ständig machst, sagt niemand, dass wir keine Fehler machen. Wir schießen so viele Böcke, da geben wir da eine Watschen und kleben eins. Aber das sind wir Menschen. Wir verteilen so Ohrfeigen gerne und kritisieren und so weiter. Und hinterher merken, was hast du da gesagt? Du hast ja gerichtet. Und es steht in der Bibel, du sollst nicht richten. Und jetzt habe ich gerade wieder mich auf frischer Tat ertappt. Und der Herr repariert das. Weißt du, dann kannst du sagen, Herr, hilf, dass niemand das Wort mehr weiter verbreitet, dass es untergeht. Er begegnet dem Petrus, als er mit den Netzen beschäftigt ist, wieder fischen geht. Als er wieder so bei der weltlichen Arbeit ist, bei der verkehrten Arbeit, nicht bei der Arbeit, wo der liebe Gott ihn haben will. Gott begegnet uns, wenn wir frustriert sind und uns zurückziehen möchten in unser Schneckenhaus. Wenn du resigniert bist und einfach zurück und wieder zurück und wieder zurück. Weißt du, wenn du einmal anfängst, rückwärts zu gehen, hörst du gar nicht mehr auf. Wenn du einmal anfängst, das aufzugeben, da gibst du die Beziehung auf, gibst die Freundschaft auf, da gibst du deine Wohnung auf, dann gibst du deine Arbeit auf, da gibst du die Gemeinde auf. Weißt du, dann geht's so schnell rückwärts. Am Schluss stehst du wieder da, wo du mal warst, im tiefen Minus. Aber der Herr ist da, wenn du wieder fischen gehst. Petrus ist wieder zurückgegangen zu seiner alten Hantierung. Und er begegnet dem Herrn. Und plötzlich merkt er, ich bin nackt. Also ein Gott, wenn Jesus noch nie nackte Menschen gesehen hätte. Aber er hat hier ein Gefühl, vor Gott bin ich nackt. Das ist ein anderes Gefühl, ein geistiges Gefühl. Ich bin nackt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Guck mal, ich bin weggelaufen, ich habe versagt. Obwohl er mich gefragt hat, hast du mich lieb? Und ich ihm versichert habe, ja Herr, du weißt es ganz genau. Und jetzt gehe ich doch wieder fischen. Du hast vielleicht Gott versprochen, ich diene Herr. Ich singe, ich predige, ich missioniere, ich gebe, ich arbeite für dich. Und dann irgendwie, aus welchen Gründen? Du hast noch nicht den Heiligen Geist genug, oder noch nicht genug Heiligen Geist, der hat noch nicht Pfingsten erlebt. Deshalb sind sie auch wieder fischen gegangen. Wenn du einmal den Heiligen Geist erlebt hast, dann gehst nicht mehr fischen, dann wirst du Menschenfischer. Aber der hat noch nicht die Salbung, den Heiligen Geist, und solange die Fülle des Heiligen Geistes bei uns noch nicht da ist, solange neigen wir immer, dass wir wieder zurückgehen. Bis die Fülle des Heiligen Geistes mal da ist. Und wenn die Fülle des Heiligen Geistes da ist, dann gehst du nicht mehr rückwärts, dann gehst du vorwärts. Dann machst du gewisse Tritte. Gott begegnet Menschen, wenn sie in ein tiefes Loch gefallen sind. Gott begegnet Menschen und die trifft er. Wo gehst du hin? Fragt er. Was machst du? Und dann gesellte sich zu den Jüngern, auch wieder der Auferstandene, auch wieder noch nicht den Heiligen Geist ausreichend oder noch nicht den Heiligen Geist. Sie sind nur angehaucht vom Heiligen Geist. Er pustete sie an und sie empfingen den Heiligen Geist. Aber sie hat noch nicht ihr Pfingsten erlebt. Ja, was sind das für Reden, die da führt? Ja, bist du der einzige Ausländer hier in Israel, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Was für ein Justizmord, die da begangen haben, unsere Geistlichen? Bist du der Einzige? Und er steht daneben, den es betrifft. Du siehst also, und da holt Gott uns ab. Der Heilige Geist und der Herr Jesus holt dich da ab, wo du gerade in deiner Resignation, in deinem Frust, in deiner Krankheit, in deinem Elend, was es auch ist, dort holt er dich ab, dort fängt er dich auf. Da, wo du beim Weglaufen bist, da gesellt er sich plötzlich zu dir und sagt, kann ich mit dir mitgehen ein Stück weit? Und dann fängst du wieder Fische, dann gehst du wieder jubeln nach Hause. Gottes Begegnungen sind Erfahrungen von tiefen Geheimnissen, die kannst du nicht erklären. Während er das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf und sie sagten, es ist der Herr. Und hier, keiner wagte zu fragen, wer bist denn du? Aber alle wussten, das ist der Herr. Weißt du, wenn du Gott erlebst, dieses Aha-Erlebnis, da fragst nicht mehr viel, du weißt es. Da brauchst du keine Erklärung, da brauchst du keinen Kommentar, da brauchst du keine Kurzpredigt, auch keine Langpredigt. Das reicht. Du weißt es. Es ist der Herr. Wenn Gott uns begegnet, fragen wir nicht mehr so viel. Da weiß jeder. Da ist jeder durchschaut. Da ist jeder nackt. Da ist jeder klug. Alle haben ein Geheimnis. Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Gott begegnet uns im Leid, Ich will das ganz bewusst sagen, weil so viele Menschen heutzutage, wenn ich so höre, da anrufe und dort einen Besuch oder da ein Gespräch, immer wieder Menschen sind in so tiefe Löcher drin. Die leiden. Aber gerade da will Gott uns abholen und dir die Schmerzen nehmen. Die Jünger hatten Schweres und Schreckliches durchgemacht. Horror haben sie durchgemacht. Sie waren tief erschüttert und ihnen begegnet der Herr, stellt sich zu ihnen, macht ihnen keine Vorwürfe. Also hört doch mal, was sie da geschwätzt, für dummes Geschwätz. Das ist alles vom Teufel, was sie da redet. Nein, er brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Weißt du, da brennt in dir ein Feuer, wenn Gott in dir mit dir redet, wenn er dich abholt. Du kannst nicht erklären, was mit mir los ist, als jetzt mit dir beim Abholen. Weißt du, du wirst mit Seilen der Liebe wirst du gezogen. Und die spürst du nicht, die siehst du nicht, aber es sind Seilen der Liebe. Und Jesus holt dich gerade da ab, wo du bist, egal wie unwegsam das Gelände ist. Und wenn jemand verloren geht, der ist meistens in ein unwegsames Gelände geraten. Da kommt man nicht mehr so leicht bei. Aber da holt der Herr, da steigt er selbst hinab unter Lebensgefahr und holt dich ab, das Verlorene zu retten. Durch Gottes Begegnungen werden die Dinge wieder gut gemacht, wieder glatt gebügelt, der Schaden wieder repariert, die Wunden wieder geheilt. Wenn Gott uns begegnet, dann stehst du auf, dann kannst du sagen, ich vergebe, ich vergesse, es ist alles vorbei. Da muss man nicht groß da Theater machen mit der Vergebung und welche Sühne da, was muss ich da Buße tun? Nein, vorbei und weiter. Und die sind sofort losgerast, als sie das Brot brach und ihnen die Augen aufgegangen sind. Und hier, die kommen zurück, denken, jetzt werden wir diese, ich habe tolle Fische gefangen, 153. Das sind Karpfen. Ja, das essen sie ja nicht, aber solche große Petri-Fische. Und jetzt habe ich gefangen. Oh, da wird sich der Fremdling da freuen. Nein, aber als sie dort ankommen, da sind schon Fische gegrillt. Da kannst du die nur noch dazulegen. Die sind schon gegrillt. Durch Gottes Begegnung erlebst du plötzlich, dass die Freude doppelt wird. Und dreifach. Und sich steigert. Nicht wir müssen was für Gott tun, sondern Gott tut was für uns. Jesus tut für die Jünger was. Glaub doch nicht, dass wir Gottesdienst ist, dass wir Gott dienen müssen. Wir müssen Gott nicht dienen. Was kann ich Gott vorweisen? Was kann ich Gott bringen? Alles Herr bist du, heißt es in einem Lied. Ich kann doch Gott nicht dienen. Ich kann mir nur hinstellen und sagen, großer Gott, ich lobe dich. Ich preise dich. Und selbst das ist nichts. Und selbst das ist für die Katz. Der schlechteste Engel singt besser, als ich oder tausend von uns singen könnten. Der kleinste Engel, da kann Gott besser loben und preisen. Wer sind wir? Also Gott, wir müssen Gott nicht was vorweisen. Er tut alles für uns. Die Fische sind schon gebraten, das Brot ist geröstet, frisches Brot. Und dann die tollen Fische dort auf dem Ofen, wie der Heiland die gefangen hat, wo der Herr hat. Ich muss vorstellen, der war nicht fischen, aber der hat die Fische gehabt. Weißt du, er kommt uns entgegen, weit entgegen. So weit kannst du gar nicht denken. Und holt uns ab. Wenn Gott uns abholt, in der vorlaufenden Gnade, holt noch, was weiß ich noch, die anderen auch noch mit. Und das andere auch noch mit. Von allen Seiten umgibt er uns, umzingelt uns. Die Ewigkeit umlagert sich uns und so weiter. Wir sind von der Ewigkeit umgeben. Und da steht er da. Gott begegnet uns. Und manchmal ganz anders, als du denkst. Ich denke nur an die Geschichte vom Jakob. Also das ist eine schöne Geschichte, als er weggegangen ist. Gott ist ihm begegnet, dem Jüngling dort, als er in der Nacht lag und an diesem Traum der Himmelsleiter hatte. Aber der liebe Gott ist nach 20, 21 Jahren nochmals ihm begegnet, fast an der gleichen Stelle. Und plötzlich stellt er sich in den Weg und sagt, Jakob, so wie du hier rausgegangen bist, so kannst du nicht zurückkommen. Bei dir muss was passieren. Und er stellt sich in den Weg. Und dann fängt er an zu kämpfen, zu schwitzen. Also wenn Gott uns begegnet, ist es nicht nur Halleluja, wunderbar, Himmelsleiter habe ich gesehen, gebratene Fische oder Hähnchen oder sonst noch was Gutes. Also die Segnung, nein, plötzlich stellt der Herr sich dazwischen. Esau kommt dir entgegen. Weißt du das, hast du es gehört? Und plötzlich kriegst du Todesängste. Wenn es nach Hause geht, kriegst du Todesängste. Herr, was muss ich tun? Wie geht es mir weiter? Gott stoppt uns. Weißt du, wenn Gott uns begegnet, stoppt er uns auch manchmal. Nicht, dass du sagst, wirf die Netze aus und geh fischen. Nein, er sagt, halt, so kannst du nicht zu mir zurückkommen. So kannst du nicht ins Land der Verheißung kommen. Bring die Sachen in Ordnung. Und wenn Gott uns begegnet, fangen wir an, die Dinge in Ordnung zu bringen. Zuerst mal Geschenke und Geschenke. Aber mit Geschenke kannst du den Feind nicht beschwichtigen. Nur wenn Gott dich segnet, wenn Gott dich berührt, wenn Gott dich salbt, und dann zerbricht Jakob und sagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und da wird etwas bereinigt, da geschieht ein Wunder und plötzlich geht die Sonne auf. Wir lesen, als er wegging von zu Hause, die Sonne ging unter und es wurde Nacht. Und hier die Geschichte wird wieder neu aufgerollt und die Sonne ging auf, als er fertig war mit Gebet und oh, und dann fing an zu hinken und sagte, Gott, was ist passiert? Ja, du bist jetzt gesegnet. Und jetzt kommt dann der Bruder Esau, die umarmen sich, küssen sich, haben sich lieb, weinen vor Freude, die Brüder da von wegen da, ich bring ihn um. Oder wie kann ich ihm am besten entgehen? Gott versucht uns manchmal zu stoppen und sagen, du gehst nicht so weiter, ich muss zuerst mal ein paar Sachen in Ordnung bringen mit dir und bei dir. Oder ich denke nur an unseren Freund Jonah. Der ist von Gott weggelaufen. Ja, Gott kann uns überall begegnen, sogar auf einem Dampfer, das in die falsche Richtung fährt. Da fährt Gott mit in die falsche Richtung. Und dann unterwegs, mittendrin, dann plötzlich kommt der Sturm und der Jona wird rausgeholt und der Jona wird entdeckt. Und sogar von ungläubigen Menschen, da würfeln sie, werfen ein Los und schließlich kommt das Los auf Jona und fragen Jona, was ist denn mit dir los, wo gehst du hin, was ist dein Beruf? Ja, ich bin ein Jude, ich bin ein Mann Gottes. Ja, aber du bist schuld für das Unwetter. Also das Schicksal oder der Horoskop oder die Würfel oder was es auch immer ist, sagt, dass du bist es jetzt. Sag mal, was ist mit dir los? Ja, ich bin ein Prophet des Herrn. Ja, ja. Aber was ist mit dir los? Wenn du Prophet des Herrn wärst, wäre das Unglück nicht über uns gekommen. Irgendetwas ist faul an der ganzen Geschichte. Was ist mit dir los? Ja, ich muss euch die Wahrheit sagen, ich gehe in die falsche Richtung. Ich sollte nach Ninive gehen, aber ich gehe nach Tarsis. Du siehst also, sogar ungläubige Menschen haben die Geistesleitung. Verstehst du das? Geistesleitung, die durch ihre Würfeln, durch heidnische Orakeln befragen, kommen sie schließlich auf den Punkt, was bei diesem Jona nicht in Ordnung ist. Jona, was ist los mit dir? Sogar Nicht-Christen oder Nicht-Juden, Heiden. Und Jona war der einzige Fromme auf dem Boot. Und die offenbaren, bringen die Offenbarung Gottes. So begegnet Gott. Und das ist ganz schlimm, wenn Ungläubige dann einen Christen entlarven müssen. Gott tritt uns in den Weg. Oder da ist der Biliam, der geht in die falsche Richtung, will das Volk Gottes verfluchen, Israel verfluchen, fürs Geld. Und komm, Esel, renn doch ein bisschen mehr. Aber was macht der Esel? Der bleibt plötzlich stur stehen, bewegt sich nicht von der Stelle. Und fängt dann zu fluchen, anstatt zu prophezeien und die Prophezeiung zu sich selber zu predigen, flucht er und sagt, du dummer Esel, haut und schlägt. Und plötzlich fängt der Esel an zu sprechen. Warum schlägst du mich? Weißt du, wir schlagen auf Tiere, schlagen das Geschirr zusammen, machen Kleinholz, toben, benehmen uns wie wild. Da muss nur eine Stimme irgendwo erschallen. Warum benimmst du dich so unmöglich? Weil du in die falsche Richtung gehst. Gott kann abholen. Gott kann abfangen. Er tritt für uns ein, wenn es nötig ist. Das ist die andere Seite. Verwendet sich für uns als Sprachrohr. Oder der Heilige Geist als Dolmetscher. In Offenbarung 1, Vers 16. Er ist derjenige, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Die sieben Planeten. Hält unser Sonnensystem. Er hält alles in seiner Hand. Das ist der Herr, der begegnet uns. Dieser starke Gott. Jesus hat die Gemeinde fest in der Hand. Ich muss keine Angst haben um die Gemeinde. Das geht weiter. Die Sache Gottes geht weiter, wenn es Gottes Sache ist. Gott ist mit uns. Er, diese Hand, wo den ganzen Kosmos hält und jongliert. Gewaltig ist die Hand des Herrn und Gott ist mit uns. Er hält alles in seiner Hand. Die ganzen Gravitationskräfte, die kontrolliert er und steuert er. In 2. Könige, Kapitel 3, Vers 15, da kam die Hand des Herrn auf mir, so steht es in der Bibel, Und das wiederholt sich öfters. Und da kam die Hand des Herrn auf mir. Weißt du, wenn du mal so die Hand des Herrn, plötzlich nicht Gott, Gott wirst du nie sehen, aber die Hand des Herrn, plötzlich ist die Hand des Herrn da. Da wirst du erschüttert. Die Hand des Herrn, plötzlich hält mich jemand, plötzlich stoppt mich jemand. So wie der Esel von Bilian wird gestoppt oder die Schrift an der Wand, die Hand des Herrn. Gott holt Christen und Nichtchristen, Juden und Nichtjuden, die auch die Heiden, die dumme Sachen machen. Gott stieg hinab nach Babel und den Turm zu gucken, was machen die Leute? Oder stimmt das Geschrei, was ich höre von Sodom und Gomorra? Gott überzeugt sich selbst. Da kam die Hand des Herrn. Als junger Christ bin gerne Auto gefahren und schnell auch natürlich und fuhr immer gerne schnell. Also, wenn ich meinen Sohn mitfahre, da muss ich tief Luft einholen und sagen, lieber Gott, schick einen Schutzengel. So 220, 230, dann fliegt er über die Straße. Ich brauche 8 Stunden bis zu meiner Tochter runter, aber der schafft es in 6 Stunden. Und ich fahre bestimmt auch nicht langsam. So, und da fahre ich als junger Christ ganz flott. Und es war Frühling, aber noch nicht alles eisfrei. Und plötzlich komm ich nach einer Waldung raus und das ist glatt und das Auto fängt an, auf der Straße zu schleudern. Ich dachte, oh Herr, konnte nur sagen, Herr, hilf. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Gebet noch fertig gebetet habe. Herr, hilf. Plötzlich sehe ich 2 weiße Hände. Die Hand des Herrn kam auf mir. Und das waren Engelhände. Plötzlich, ich halte das Steuer, aber ich kann das Steuer nicht halten. Das Steuer steuert jemand anders. Plötzlich, zack, 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 2 Hände. Bringen das Auto wieder auf die Straße. Ich war so bleich. Ich habe etwas erlebt. Ich bin auf den Straßenrand gefahren und gesagt, da war Gott, da war ein Engel des Herrn da. Verstehst du, wenn die Hand des Herrn auf einen kommt und selbst wenn ein Engel, nur mal ein Engel eingreift in die Speichen und ins Rad, verstehst du, da bist du schon fast wie gelähmt. Und ich war wie gelähmt. Ich wusste nicht, was mir passiert ist. Ich wusste, mir ist Gott begegnet. Mir ist Gott begegnet. Obwohl ich leichtsinnig war. Hätte nicht sein sollen. Ich dachte, die Straße ist frei. Weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das habe ich fast hier buchstäblich erlebt. Plötzlich greift der Herr rein. Die Hand des Herrn. Und das ist, was plötzlich Ordnung bringt. Und Fortschritt bringt und so weiter. Du begegnest Gott überall. Auf jeden Schritt, auf jeden Weg. Weißt du, Gott unterstützt dich als sein Kind. Du musst nur sagen, Herr, hilf! Brauchst nicht lange Gebete. Hör doch auf mit den langen Gebeten. Bet konkret in deiner Situation. Sag ihm, wo dir der Schuh drückt, was dir fehlt, was los ist. Du musst nicht groß Romane erzählen und ein Krimi dem Herrn davor spielen. Weißt du, der Herr weiß, was dir fehlt und was du brauchst. Jesaja 40, Vers 26. Ich will noch lesen hier ein paar Verse. Warum sagst du es, sagt der Herr. Warum sagst du? Gott begegnet überall. Und warum sagst du das? Und hör mal, was Kinder Gottes manchmal sagen, Christen sagen oder hier die Israeliten sagen. Und man muss sehen, die Situation, dass es Israel ist in der Gefangenschaft in Babel, ferne von der Heimat. Man zwang uns Lieder, Sionslieder zu singen und so weiter. Und es war uns gar nicht zum Singen zumute. Und dann, warum sagst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Also dein und mein und unser Weg. Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Hast du nicht oft gesagt, siehst du nicht Gott, wo ich bin? Siehst du nicht, wie es mir geht? Fühlst du nicht, wie ich empfinde? Warum sagst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Der merkt es gar nicht. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich, Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt. Die Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht matt. Sie wandeln und werden nicht müde. Warum sagst du? Gott fängt bei dir an. Gott siehst es nicht, aber indem du anfängst, das zu tun, was du tun sollst, kriegst du Kraft. Und indem du weitergehst, kriegst du noch mehr Kraft. Und deine Kraft steigert sich und steigert sich und steigert sich. Weißt du? Wir laufen und plötzlich fliegen wir mittendrin im Problem. Aber wir müssen losmarschieren. Wir müssen uns nicht resignieren und sagen, ja, wo ist Gott? Schläft er? Warum passt er nicht auf mich auf? Gott fängt an. wenn unsere Möglichkeiten aufhören, wenn wir erschöpft sind, wenn wir nicht weiterkommen, vielleicht wo alles verflucht und verhext ist, wer wälzt uns den Stein weg? Und du bist noch gar nicht angekommen. Weißt du, die Frauen sind weitergegangen bis zum Stein. Die überlegen sich nur, wer wälzt uns den Stein weg? Die machen sich Gedanken, aber sie lassen sich nicht aufhalten von dem Gedanken. Du sollst dich von deinen Gedanken, deinen negativen Gedanken nicht aufhalten. Die gehen weiter. Wer wälzt uns den Stein weg? Naja, wir werden vielleicht probieren. Und das ist tonnenschwerer Stein gewesen dort vor der Grabestür. Aber als sie dann ankommen, da ist der Stein weggewälzt und der Engel sitzt drin und pfeift sich da was. Und sitzt da drauf und ihr sucht bestimmt Jesus, den Gekreuzigten, der ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht und sagt dem Bruder Petrus, du, der sitzt da, der Stein, der versiegelt war, der, das Grab, das bewacht war, der Stein, wer wälzt uns den Stein weg? Aber gib dich nicht negativen Gedanken hin, geh weiter. Auch wenn negative Gedanken, negative Gefühle, negative Empfindungen kommen, gehe weiter. Und indem sie hingingen, kam die Kraft Gottes, wirkte Gott. Du solltest einfach weitermachen, was du auch angefangen hast. Du hast deine Salbung, dein Salböl gekauft und geh weiter. Gott wird dir schon helfen. Wenn du dort angekommen bist, wirst du merken, ist das nicht wahr? Das Grab ist offen. Und der Engel sagt, er ist nicht hier. Und dann steht doch ein paar Minuten später, steht der Meister neben ihnen, Gärtner, wo hast du denn hingelegt? Es ist Jesus. Und die merken es nicht. Es ist Jesus. Und du merkst es. Weißt du, wenn Gott uns begegnet, wir merken oft nicht, dass Gott uns begegnet ist. Meister, wo hast du es hingelegt? Und plötzlich an der Stimme, Rabuni, Meister, du bist es. Und wir denken manchmal, der Gärtner ist es. Oder irgendjemand anders. Irgendein Mensch. Nein, der Herr begegnet uns. Der sieht manchmal wie Gärtner aus. So ungewohnt. Taste mich noch nicht an, berührt mich nicht, ich bin noch nicht verherrlicht. Merkwürdige Sätze. In deiner Verzweiflung holt Gott dich immer dort ab, wo du gerade bist. Wenn du im Garten bist, kommt er zu dir als Gärtner. Wenn du im Krankenhaus bist, kommt er in weißen Kittel als der Arzt. Gott begegnet dir in deiner Glaubensnot. Egal wo du bist. In deiner Sackgasse, da wo du festgefahren und festgehalten wirst, er begegnet da, wo du einfach vielleicht sogar mit Gott abgeschlossen hast. Jetzt gehen wir fischen. Was soll man sagen, wenn Menschen zu uns kommen, die Auschwitz und Stalingrad überlebt haben und hinter sich haben und die Hölle durchgemacht haben. Und ich habe in Stuttgart, heute sind die Leute schon alle ein wenig gestorben, gibt es kaum noch Überlebende von Auschwitz oder auf jeden Fall, ich denke nur an jemanden, der Stalingrad durchgemacht hat und der sagt, hat mir dieser Bruder erzählt, weil es Bruder inzwischen geworden, als ich in Stalingrad war, ich habe mit Gott abgerechnet. Obwohl ich das alles erlebt habe, was ich da gesehen habe, meine Freunde, die fielen um neben mir und so weiter. Ich habe gedacht, ist das Gott? Kann das Gott sein und so weiter? Ich habe mit Gott abgerechnet. Ich wollte diesen Gott nicht. Mir war es egal, ob ich rauskomme oder nicht. Ich bin rausgekommen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich rausgekommen bin. Ich habe hier nachher draußen Gott gefunden. Aber ich habe in Stalingrad Gott verloren und mit Gott abgerechnet. Weißt du, vielleicht hast du auch mit Gott abgerechnet. Du hast Krebs gehört in deinem Körper und unheilbare Krankheit, hast deinen Glauben verloren. Aber Gott hat dich nicht verloren. Gott hat dich nicht aufgegeben. Und dann hat er erzählt und Gott ist mir nachgegangen. Und irgendwo hat er einen Traum gehabt, dass Gott ihm begegnet ist. Im Stalingrad, wo er mit Gott abgerechnet ist. Er träumt von Stalingrad in diese dunklen Albträume und dass eine Hand über sein Leben war und eine Hand ihn beschützt hat. Immer wieder. Da sagst du, dir ist nicht einmal ein Haar gekrümmt worden, du kamst nachher in Gefangenschaft und dir ist nichts passiert. Und dann hat er geträumt, wie eine Hand ihn immer, oder so, eine Hand ihn zugedeckt hat immer. Immer wenn was passierte, immer die Hand, eine Hand war über ihm, die Hand des Herrn. Und dann hat er sich gefragt, was kann die Hand sein? Und irgendwie dann, war schon im religiösen Hintergrund, hat